Für alle, die heute das erste Mal da sind, erkläre ich noch mal kurz, wie der nächste Teil jetzt läuft. Ich werde gleich einen Bibeltext vorlesen und dann kann man ganz in Ruhe einfach mal zuhören und sich auf den Bibeltext einlassen. Dann gibt es Zeit, den Bibeltext noch mal in Ruhe auch alleine nachzulesen. Einfach mal langsam drüber zu lesen, nicht in Hektik, und kurz mal sacken zu lassen, was da eigentlich für eine Geschichte steht. Die Bibeln liegen bei euch auf den Tischen aus, auch auf den Zetteln könnt ihr das nachlesen, braucht ihr aber nachher erst. Und weil, wenn man einen Bibeltext mit ein bisschen Zeit einfach mal liest und eine Geschichte hört, weil ich glaube, dass bei der Bibel dann das nie so läuft, dass man alles auf Anhieb versteht, dass man sagt, logisch, hätte ich genauso gesagt, sondern immer irgendwie Fragen bleiben, vielleicht auch Neugier, wo ich noch ein bisschen was mehr wissen will. Oder auch, wo ich sage, oh, das geht mir gegen den Strich. Da habe ich irgendwie Widerstand. Da ist dann Zeit, sich mal zu so in der Hälfte des Tisches, also mit so 4 Leuten vielleicht, zusammenzudrehen und darüber auszutauschen. Das sind nur 3 Minuten. Es geht nicht darum, dass ihr euch gegenseitig eure Fragen beantwortet. Es geht darum, dass ihr mal so ein bisschen hört, was sagen eigentlich die anderen, was fällt denen am Text auf, was fällt mir vielleicht noch ein, wenn die Person neben mir erzählt, was ihr aufgefallen ist. Weil die eigentliche Runde, der Hauptteil, kommt danach. Dann ist es so, wir drehen uns alle wieder nach vorne und dann ist Zeit, wo ihr eure Fragen in der großen Runde stellen dürft. Ihr meldet euch, es kommt jemand zu euch und ihr dürft eure Frage stellen und ich versuche, die von hier vorne zu beantworten. Es kann auch sein, dass ihr sagt, ich habe gar keine Frage, aber mir ist da was aufgefallen, was ich gerne den anderen erzählen möchte oder mir ist was total wichtig geworden aus dem Text. Dann dürft ihr auch einfach eine Aussage machen und weil das keine Frage ist, sage ich nichts dazu, sondern lasse die einfach so stehen. Das geht etwa 20 Minuten die Runde und danach habe ich noch 5 Minuten Zeit, einmal etwas zu sagen, was mir total wichtig geworden ist. Soweit der Ablauf und ich fange an, indem ich eine Bibelgeschichte vorlese. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte zu sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr Geld geschenkt hat. Da sagte Jesus zu ihm, du hast recht. Dann drehte er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt. Aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Jetzt ist Zeit für euch, den Bibeltext in Ruhe zu lesen. Das Lesezeichen ist an der richtigen Stelle drin. Ihr könnt den Text, wenn ihr in der Bibel lest, lest ihr ab der kleinen 36. Das ist an der Stelle, wo das Lesezeichen ist, auf der rechten Seite in der Mitte ungefähr. Das ist eine kleine 36 im Text. Und dann muss man einmal umblättern und liest bis zu der großen 8. Davor hört man dann auf. Jetzt könnt ihr euch langsam zu kleinen Gruppen zusammendrehen und darüber austauschen, was ist euch aufgefallen am Text? Wo habt ihr noch Fragen? Was ist vielleicht, was euch neugierig gemacht habt? Es ist richtig schön zu sehen von hier vorne, wie lebhaft manche Gruppen schon diskutieren. Aber ihr könnt so langsam euch wieder nach vorne drehen. Wir fangen nämlich jetzt mit der großen Runde an, wo ihr euch melden könnt und eure Frage für alle stellen könnt, weil vermutlich sind die meisten Fragen für ganz viele Leute interessant. Also gerne einfach melden, dann kommt jemand zu euch. Ihr könnt eure Frage stellen oder euer Statement. Die Runde ist eröffnet.
Also erstmal ein Statement. Mich hat sehr beeindruckt, wie der Pharisäer ja Jesus und auch die anderen Menschen zum Essen eingeladen hat. Und dann kommt die Frau dazu, von der er ja weiß, die ist so ein bisschen, passt nie so ganz in unsere Gesellschaft rein. Und sie kommt aber trotzdem rein. Sie kann die Schwelle überschreiten, obwohl sie eine Frau ist. Ich weiß nie, wie das damals war. Das wäre eine der Fragen, ob die Frauen überhaupt gleich mit so eingeladen waren zum Essen oder ob die nicht dann hätten hinten irgendwo anders essen müssen. Und ja, dann beeindruckt mich eben, dass die einfach da sein durfte und ja, mit dabei sein konnte bei der Männerrunde oder bei der Essensrunde. Weil wenn ich das hier so mit heute vergleiche, es wäre schon komisch, wenn ich hier meine Leute zum Essen einlade und dann kommt jemand, wo ich weiß, ein bisschen zwielichtige Gestalt und setzt sich einfach mit an den Tisch oder stellt sich da hin ich wäre da schon ein bisschen irritiert. Also das ist das Statement. Das andere ist die Frage nach den gesellschaftlichen Gegebenheiten damals.
Ja. Ja, die Frau konnte einfach in dieses Haus reinkommen, weil Häuser damals ein bisschen anders gedacht waren, vielleicht auch als heute. Also der Pharisäer hat in seinem Haus gewohnt, aber anders als heute hat er da nicht mit seiner Frau und seinen 3 Kindern gewohnt, sondern da haben auch noch sein Stallknecht, die Dienstmagd, sein Cousin, die Oma und die Frau von seinen beiden Söhnen, die haben auch noch da gewohnt und deren Kinder auch noch. Allein die Leute, die in diesem Haus gewohnt haben, können so an die 20, 30 Leute geworden sein. Nur die da gelebt haben. Weil damals so Schlüssel auch einfach noch nicht weit verbreitet waren, gab es, wenn überhaupt, eine Tür, die man nicht abschließen konnte. Vielleicht gab es auch einfach nur ein Ding, das in die Wand geschnitten war. Das Haus war einfach offen. Die Frau war mit Sicherheit nicht eingeladen. Also sie hat keine Info bekommen, hey, morgen Mittag zum Essen, herzlich willkommen. Sie hat das einfach mitbekommen irgendwie, aber sie musste dann sich nicht reinschleichen oder ja, sie hat sich reingeschlichen. Aber es war einfacher, weil die Tür war offen. Und trotzdem hat sie keiner gepackt und rausgeschmissen. Ja. Hilft dir das als Antwort? Ich kann die Frage nicht verstehen.
Also die Frage war, ob es üblich war, dass Männer und Frauen zusammen essen.
Ja, nicht so sehr wie heute, dass man das völlig selbstverständlich macht. Also es wäre durchaus legitim gewesen zu sagen, wir machen eine reine Männerrunde und später essen die Frauen oder die essen im Nebenzimmer. Aber es war nicht, man muss das machen. Also das war okay, dass Frauen mitessen, aber natürlich ja nur die Ehefrauen der Männer, die eh eingeladen sind, oder die Mutter des Pharisäers, die mit dabei sein darf, dass irgendeine Frau von der Straße eingeladen ist und auch, dass er als Mann eine fremde Frau eingeladen hätte, wäre nicht gegangen. Also eine verheiratete Frau, die mit ihrem Mann kommt, ist kein Problem. Eine Frau, die einzeln kommt, das ist schon ein bisschen ein Skandal. Und das ist ja auch faszinierend, dass die Frau sich das traut. Klar, da ist keine Tür, die abgeschlossen ist, aber die kann richtig Ärger bekommen, wenn die da einfach an diesen Tisch kommt und zum Essen dazu geht. Er hat sich nichts vom Tisch genommen, aber darum ging es, glaube ich, nicht. Es geht um fremde Frau, die einfach diese Party crasht und da uneingeladen reinkommt. Weniger schlimm als heute, aber auch damals unerwünscht. Und die nimmt es trotzdem auf sich, weil sie gehört hat, dieser Jesus ist da. Den finde ich da auch, wenn ich da nicht sein sollte, finden die anderen. Gehe ich da jetzt trotzdem hin? Ich bringe den Mut auf. Jetzt die Frage beantwortet? Super.
War das gängige Praxis, dass der Gastgeber den Gästen die Füße wäscht und ja, einsalbt oder mit Parfüm irgendwas macht?
Ja.
Wenn ja, warum hat das der Gastgeber nicht gemacht?
Ja. Nein, das war gar nicht gängige Praxis. Also es wäre ein Skandal gewesen auch, hätte er selber die Füße gewaschen. Was gängig war, dass ein Haussklave das macht. Also der Pharisäer sagt, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, da ist mein Sklave, der kann dir die Füße waschen. Das wäre gängige Praxis gewesen, aber nicht verpflichtend. Jesus zählt ja so ein paar Sachen auf. Du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Das sind alles Dinge, die Ehrerbietungen sind. Also wenn ich jemanden zu Hause einlade, dann sage ich ihm ja auch, hey, hier ist die Garderobe, da ist der Schuhschrank, kannst sein Zeug reinstellen und ist gut. Und das ist in Ordnung. Aber wenn jemand kommt, der mir total wichtig ist, dann nehme ich ihm die Jacke ab und ich hänge die auf und ich nehme die Schuhe und stelle sie in den Schuhschrank und wenn er geht, dann nehme ich die Jacke und halte sie ihm hin und er kann sie anziehen. Das muss ich nicht machen. Aber wenn ich jemandem zeigen will, hey, du bist willkommen, du bist mir wichtig, dann mache ich das. Und die Kategorie ist das. Simon, der Pharisäer, lädt Jesus ein, aber so richtig wichtig scheint ihm nicht zu sein. Und also so ein bisschen so die Frage, wie wichtig ist uns das? Was für ein Ehrengast ist Jesus für uns? Oder ist er einfach nur irgendjemand, der vorbeikommt? Und für den Pharisäer in dem Fall ist er halt irgendjemand, der gesellschaftlich eher unter ihm steht. Als Frage gut? Als Antwort gut? Sehr gut. Hier vorne meldet sich jemand?
Also hier steht da, dass die so doll geweint hat, dass die Füße nass geworden sind. Aber da frage ich mich jetzt, warum die einfach angefangen hat zu weinen.
Ja. Du kannst das Mikro wieder zurückgeben, brauchst du nicht die ganze Zeit festhalten. Ich glaube, diese Frau, da steht ja, dass sie eine Sünderin ist. Und der Pharisäer Simon, als er sie sieht, dass sie kommt, da fängt er ja an und sagt, dass Jesus das zulässt, dass diese Frau ihn da berührt an den Füßen und mit ihren Haaren das abtrocknet und so. Der so, wie kann der nur? Weil sie eine Sünderin ist. Sie ist im Dorf irgendwie verschrien. Sie hat wirklich einen schlechten Ruf weg. Und das wird ihr ja überall begegnet sein. Wenn sie zum Bäcker gegangen sein wird, wird sie an den Blicken der anderen erkannt haben, was willst du denn hier? Wenn sie durch die Straßen läuft, wird sie gemerkt haben, die sehen mich nicht, die wollen mich nicht sehen. Und dann hat sie gehört, dieser Jesus ist da. Und sie hat wahrscheinlich gehört, der tickt anders. Ich versuch's bei dem nochmal. Vielleicht darf ich zu dem kommen. Und dann steht sie da an seinem Fußende. Ja, ich weiß nicht, wenn du auf dem Sofa dich ausstreckst und da steht jemand direkt an deinen Füßen, das kriegst du mit. Und sie weiß, alle könnten mich rausschicken jetzt, sofort. Ich darf hier eigentlich nicht stehen. Aber Jesus schmeißt sie nicht raus. Jesus lässt sie da stehen. Und ich glaube, in dem Moment hat sie gemerkt, oh, ich darf hier hinkommen. Überall werde ich nicht gewollt. Und bei Jesus darf ich hinkommen. Obwohl ich eigentlich nicht an diesem Ort sein darf. Aber ich darf vor Jesus stehen. Und das hat sie überwältigt. Das hat sie zu Tränen gerührt, weil sie das so sehr vermisst hat, weil sie das auch so sehr gebraucht hat. Wir brauchen Menschen, die uns willkommen heißen. Und Jesus ist jemand, der uns willkommen heißt. Beantwortest du deine Frage? Super.
Also ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, wenn da jemand an meine Füße kommt und dann auf meine Füße heult und dann noch mit seinen Haaren, die ja auch noch ein bisschen kitzlig sind, dann meine Füße trocknet. Und ich meine, das mit der Salbe, das ist dann ganz angenehm, aber also warum geht Jesus darauf nicht ein? Also er sagt, er interpretiert das ja, dieses Weinen als Füße waschen und das mit den Haaren als trocknen und so, aber da kommt man ja erstmal gar nicht drauf. Wie kommt sowas?
Ja, ich glaube, dass das nichts, wo Jesus gesagt hat, oh, darauf habe ich schon tagelang gewartet, dass da jetzt jemand mir Rotz und Wasser auf die Füße heult. Und dann mit seinen Haaren, das alles irgendwie, das Haare trocknen ja nichts ab. Also die hat das nur verteilt da, diesen halbfeuchten Staub und Dreck. Und dann diese verschmierten Füße noch mit Salböl einreibt. Und also seltsame Kombination am Ende. Und Jesus sagt, was für eine Liebestat dieser Frau. Wie großartig. Wie kommt er da drauf? Ich muss es manchmal vergleichen mit, ich habe ein freundes Ehepaar von mir, die haben einen inzwischen 4-jährigen Sohn, der ist schüchtern, wenn neue Leute da sind. Und ich war ein paar Mal da und so, und irgendwann hat er mal so ausprobiert, ob er das mag, wenn er mich umarmen würde. Und das hat er ausprobiert, indem er vom anderen Ende des Raums, er wollte es ja nur kurz testen, kam er angerannt, hat einmal so mein Bein und ist wieder weggerannt. Und es war mehr so ein Tackling-Versuch als umarmen. Jetzt hätte ich das natürlich als, was macht der denn da, ist ja total seltsam. Aber das war halt, was er konnte. Er war 4 Jahre alt und er hat versucht, mag ich das, wenn ich Fabio umarme oder nicht. Und das war, was er geben konnte, um mir zu zeigen, voll schön, dass du da bist. Und diese Frau steht da und es überwältigt sie und sie weint, weil sie bei Jesus sein darf. Und Jesus erkennt, es sind Tränen der Freude, dass sie bei mir sein darf. Und dann hat sie jetzt die einzige Person, bei der sie sein darf, der hat sie jetzt die Füße voll geheult. Was soll sie machen? Das Einzige, was ihr einfällt, ist, ich trock das mit meinen Haaren ab. Und Jesus zieht seine Füße nicht weg. Und Jesus sagt ihr auch nicht, ich gehe mal eben ins Bad. Was wir alle verstanden hätten. Sondern er bleibt und er bedankt sich, weil er die Art und Weise, wie die Frau ihm Liebe zeigen konnte, oder die Art und Weise, wie wir ihm Liebe zeigen können, Jesus erkennt, was wir damit ausdrücken wollen, und es ist ihm egal, was der Rest um uns herum denkt. Und er freut sich darüber, auch wenn wir nachher denken, oh Gott, wie peinlich. Freut sich Jesus darüber. Beantwortest du die Frage? Sehr gut.
Der Pharisäer war so sehr, erschrocken oder wütend, was weiß ich nicht, wie ich es nenne, dass sie ihn berührt hat. Ich schlussfolgere, sie durfte ihn nicht berühren. Durfte der Pharisäer sie auch nicht berühren? Hat er sie berührt?
Jesus meine ich.
Der Pharisäer.
Ob der Pharisäer Jesus berührt hat. Und der hätte er das oder also irgendwie, es war so ein bisschen seltsam.
Ja. Da steht, er hat ihn nicht begrüßt mit einem Kuss. Er hat ihm auch nicht Wasser zum Füßewaschen angeboten. Ich vermute, nein, er hat ihn nicht berührt. Ich glaube, er war ein Gastgeber, der eher auf Distanz war. Aber der Pharisäer ist ja auch gar nicht entsetzt darüber, dass die Frau Jesus berührt. Er ist ja gar nicht wütend auf die Frau, sondern er ist entsetzt über Jesus, dass der nicht handelt und sie wegschickt. Und ich erkenne mich wieder, dass ich denke, wie kann Jesus mit dieser Person was anfangen? Wie die sich verhält, wie die drauf ist, was die alles gemacht hat. Und ich schaue auf, der Pharisäer schaut ja auf die Frau runter. Wie kann die nur? Dass Jesus in seinem Haus ist, ist ihm ja nicht mal Ehre wert. Aber dass Jesus von dieser Frau berührt wird, da sinkt Jesus noch weiter. Wie oft sind wir auch so, dass wir denken, oh, wie kann Jesus mit diesem Menschen sich abgeben? Aber das ist Jesus ganz egal. Jesus sagt, diese Frau ist mir das wert. Ich will von dieser Frau berührt werden. Ich will, dass diese Frau bei mir ist. Und wie großartig ist eigentlich das, dass Jesus sagt, was andere über dich denken, das ist mir ganz egal. Du darfst zu mir kommen. Und wenn die anderen spotten, dass du zu mir kommst, dann habe ich denen nachher was zu sagen. Hilft es als Antwort? Sehr gut.
Fabian, gab es denn ein Gespräch zwischen der Frau und Jesus? Ist das alles ohne Worte von sich gegangen? Oder hat der Pharisäer irgendwas gesagt? Oder hat überhaupt niemand was gesagt?
Also Jesus und die Frau unterhalten sich, glaube ich, nicht. Die beiden kennen sich noch nicht persönlich. Die Frau hat gehört, Jesus kommt. Und sie hat auch schon gehört, wie dieser Jesus drauf ist. Er war ja bekannt. Also der war so ein Thema, wo die Leute mal drüber geredet haben. Und daraus hat sie geschlossen, das muss ich mal ausprobieren, zu dem hinzugehen. Das hat sie gemacht. Als sie dann da steht und tatsächlich bei Jesus sein darf, ist sie so, bei welcher sie heult rum, da haben die beiden sich auch nicht unterhalten, weil die Frau konnte gar nicht reden. Und Jesus spricht mit der Frau, aber nur zwei Sätze. Deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Und dann ist sie wahrscheinlich gegangen, in Frieden. Die Frau musste Jesus gar nicht mit Worten antworten, musste nicht ausdrücken und formulieren und um Sätze ringen. Jesus hat sie auch so verstanden. Und sie hat Jesus, glaube ich, auch so verstanden. Und das kenne ich manchmal von mir selber. Manchmal fällt mir nicht ein, kann ich Jesus nicht sagen, was mich beschäftigt, was ich denke. Und merke aber, das ist gar nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass ich Jesus sage, was oder wie es mir geht, sondern Jesus versteht mich auch so. Das Wichtige ist einfach, dass ich zu ihm komme. Das Wichtige ist, dass wir mit egal was uns beschäftigt, zu Jesus kommen. Den Rest regelt er dann schon, egal wie chaotisch es dann laufen mag. Als Antwort gut?
Ja.
Super.
Wir hatten noch Zeit für eine letzte Frage und die ist jetzt vergeben.
Ja, nee, ich habe gar keine Frage, ich habe ein Statement und zwar, ich finde es ganz faszinierend, also dieser Pharisäer hat ja so gewisse Schwierigkeiten mit Jesus und wenn man aber diese Geschichte anguckt, dann ist die so ein bisschen parallel aufgebaut, also am Anfang ist diese Frau und dann kommt die Erklärung von Jesus und in der Mitte von dieser Geschichte, da sagt Jesus zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und da heißt es, er antwortete, Lehrer, sprich. Und ich glaube, dass das Zentrum dieser Geschichte ist. Also, dass es einmal um diese Geschichte zwischen Jesus und der Sünderin geht oder dieser Frau, die da als Sünderin verschrien ist. Aber zum anderen auch um den Simon und Jesus, dass der Simon von dem Jesus echt was lernt. Eine Veränderung seines Lebens.
Danke. Was sagt die Uhr? Machen wir trotzdem noch eine Frage, weil es ein Statement war und es schneller ging, oder nicht?
Also wenn es noch eine Frage gibt, dann bin ich nicht die, die es verweigert, dass sie gestellt werden soll.
Okay. Dann würde ich sagen, komme ich zu meinem Abschlussgedanken. Das sind zwei sehr spannende Charaktere in dieser Geschichte. Die Frau auf der einen Seite und der Pharisäer, der ihr gegenübersteht, auf der anderen Seite. Und ich erkenne mich spannenderweise in beiden wieder. Irgendwie habe ich den Pharisäer, der auf die Frau hinabguckt, und aber auch die Frau, die diesen schlechten Ruf hat und vor Tränen ausbricht, als sie auf einmal einfach da sein darf, habe ich beides in mir. Wenn ich so auf mein Leben gucke oder auf das Leben von den Leuten um mich herum, dann begegne ich oft Menschen, die verletzt worden sind. Andere Menschen haben zu ihnen Dinge gemacht und gesagt, und die Menschen sind daran kaputt gegangen. Wunden, weil die Eltern gesagt haben, haben wollten wir dich eigentlich nie. Weil die Arbeitskollegen einem immer zeigen, du bist eigentlich nur dazu gut, um sich über dich lustig zu machen. Freundschaften, die in Verrat oder Spott geendet sind und das Herz bleibt irgendwie blutend zurück. Aber auch Wunden, wo vielleicht kein anderer was für kann. Der wirklich gute Freund oder auch der Ehepartner, der viel zu früh an Krankheit gestorben ist. Und man guckt sich die Herzen der Menschen an und man sieht, das Leben hat die Menschen kaputt gemacht. Scherben und Trümmer. Und dann ist da der Pharisäer. Ein Mensch, der auf andere hinabguckt. Ein Mensch, der aber stolz darauf ist, dass er sich Mühe gibt, moralisch gut zu sein. Eigentlich ein netter Typ. Lädt andere zum Mittagessen ein, hat ein offenes Haus, wo man offensichtlich einfach vorbeikommen kann. Aber er urteilt hart über diese Frau und die weiß das. Und ich kenne das auch. Ich bin Menschen begegnet und habe ihnen was versprochen, was ich nicht gehalten habe. Und beim nächsten Mal habe ich sie gesehen und ich habe genau gesehen, wenn ich ihnen in die Augen geguckt habe, ich habe denen wehgetan. Und es fällt mir schwer, ihnen weiter in die Augen zu gucken. Es weiß genau, ich habe Dinge falsch gemacht. Und andere Menschen liegen jetzt als Trümmer da. Ich weiß, ich bin kein perfekter Mensch. Und es tut mir weh, weil ich andere kaputt gemacht habe. Es fällt mir manchmal schwer, in den Spiegel zu sehen, weil ich Fehler gemacht habe. Und weil ich anderen Schaden zugefügt habe, ist auch in mir was zerbrochen. Und das Leben hat mich kaputt gemacht. Und das soll keiner sehen. Ich verstecke das einfach. Ich tue das hier so ein bisschen beiseite. Und das kann man bestimmt auch wieder, also man kriegt es nicht zusammen. Ich kann es auch nicht verstecken. Wenn ich durchs Leben laufe, sehen andere Menschen und spüre ich vor allen Dingen selber. Irgendwie ist es kaputt gegangen, mein Leben. Und ich weiß genau, es sollte nicht so sein. Es sollte nicht so aussehen. Aber es tut's. Und manchmal kann ich gar nichts dafür. Es war das Leben einfach, wie es um mich herum gelaufen ist. Aber ich schäme mich für das, was aus meinem Leben geworden ist? Was sollen die anderen über mich denken? Und wenn es einen Gott gibt, mal ganz ehrlich, mit diesem Haufen Scherben, also damit kann ich doch vor niemanden treten, erst recht nicht vor einen Gott. Und dann kommt Jesus. Dann kommt da ein Mann, der behauptet, Gott zu sein. Ein Mann, der kommt in mein Leben und sieht meine Trümmer. Sieht die Trümmer dieser Frau. Und wenige Wochen nach der Begegnung mit dieser Frau geht Jesus freiwillig und wissend in den Tod. Er lässt sich umbringen. Er hätte die Chance gehabt zu gehen. Er hätte die Chance gehabt zu sagen, ich ziehe die Aussagen zurück, die ich gemacht habe. Aber er geht ans Kreuz. Er lässt sich hier umbringen. Um mit diesen Scherben klarzukommen. Er lässt sich da elendig hinrichten. Und ich kann meine Scherben ans Kreuz legen. Mein kaputtes Leben. Weil Jesus sein Leben dargegeben hat, damit ich zu ihm kommen kann. Und Jesus sieht den Pharisäer, der das Leben anderer schwer macht, der schuldig ist. Er sieht mein Leben, was ich falsch gemacht habe, was ich kaputt gemacht habe. Und ich spüre, wie die Last von dem, was ich kaputt gemacht habe, wie die Scherben anderer, die ich irgendwie jetzt im Gepäck habe, mich runterziehen. Und Jesus sieht diesen Pharisäer, geht zu ihm zum Mittagessen, redet mit ihm, verbringt Zeit mit ihm. Und wenige Wochen später geht er ans Kreuz, lässt er sich umbringen, damit ich mit dem, was ich aus meinem Leben gemacht habe, was ich ganz gewusst habe, was ich einfach falsch gemacht habe, wo ich schuldig bin, kann ich zu Jesus kommen, weil er sagt, komm her zu mir. Komm her zu mir deiner Schuld. Denn am Kreuz bin ich gestorben, damit deine Schuld vergeben werden kann. Damit du deine Schuld abgeben kannst, frei sein kannst, nicht mehr deine Scherben schleppen musst, sondern damit du heilen kannst, damit du wieder ganz wirst und auf dein Leben guckst und sagst, ja, es ist wieder gut geworden. Es ist das geworden, was es sein sollte. Jesus kommt mit den Scherben in unserem Leben klar. Mit dem, was wir falsch gemacht haben und mit dem, was andere uns angetan haben und den Schrammen auf unserer Seele. Jesus kommt damit klar. Und er ruft dich, komm ans Kreuz, damit auch du mit deinen Scherben klarkommen kannst. Gib deine Scherben, deine Verletzungen und deine Schuld bei mir ab. Und vielleicht merkst du, ja, das will ich. Ich will meine Scherben abgeben. Ich lade dich ein, diesen Schritt auf Jesus zu machen. Und eine Art, wie du das machen kannst, ist, ihm das zu sagen. Und ich habe Worte formuliert, mit denen du das gut machen kannst. Die werden jetzt auch gleich hinter mir angebeamt. Und ich stelle sie einmal vor. Dann kannst du kurz drüber nachdenken. Und dann bete ich sie nochmal langsam. Und wenn du willst, kannst du sie dann mit mir mitbeten. Jesus, ich bin auf der Suche nach Leben. Danke, dass du mir wahres Leben schenkst. Mit diesen Scherben leben wir schlecht und das merken wir. Und Jesus kann uns das wahre Leben wieder zurückgeben, das, was wir eigentlich mal hatten, weil er diese Scherben heilen kann. Du bist die Hoffnung für unsere Welt. Das hatten wir vor 2 Tagen mal. Aber wenn Jesus das kann, wenn Jesus die Scherbenhaufen in unserem Leben heilen kann, wenn er das bei vielen Menschen macht, dann verändert das auch die Welt. Weil du da bist, habe ich Mut. Auch wenn um mich herum Chaos ist und ich Angst habe. Ich habe andere Menschen verletzt und ich wurde verletzt. Das ist, was ich gerade gesagt habe. In mir ist was zerbrochen, aber ich habe auch andere Menschen zerbrochen. Danke, dass ich trotzdem zu dir kommen kann, so wie ich bin. So wie die Frau zu Jesus gekommen ist, so wie sie ist, mit ihren Scherben. Ich möchte deine neue Art zu leben lernen, auch wenn mich das sehr herausfordert. Wenn all die Scherben in unserem Leben bei Jesus abgegeben werden können, dann ist das danach eine neue Art zu leben. Und wie das ist, können wir bei Jesus lernen. Jesus, zu dir möchte ich gehören. Und das ist die Frage an dich, wenn du sagst, ja, zu diesem Mann, der am Kreuz für mich gestorben ist, zu dem möchte ich gehören. Dann bist du herzlich eingeladen, dieses Gebet gleich mitzureden. Und dann endet es noch mit Amen. Amen heißt so viel wie, das, was ich da gesagt habe, das meine ich auch so. Das war ernst gemeint. Ein kurzer Moment für dich, um darüber nachzudenken, ob du das gleich mitbeten möchtest oder nicht. Ich bete Satz für Satz. Und wenn du magst, kannst du die Pausen nutzen, um es laut oder auch leise mitzubeten. Jesus, ich bin auf der Suche nach Leben. Danke, dass du mir wahres Leben schenkst. Du bist die Hoffnung für unsere Welt. Weil du da bist, habe ich Mut. Auch wenn um mich herum Chaos ist und ich Angst habe. Ich habe andere Menschen verletzt und ich wurde verletzt. Danke, dass ich trotzdem zu dir kommen kann, so wie ich bin. Ich möchte deine neue Art zu leben lernen, auch wenn mich das sehr herausfordert. Jesus, zu dir möchte ich gehören. Amen. Wenn du das gerade mitgebetet hast und irgendwie einen ersten Anfang mit Jesus gemacht hast, dann mache ich dir Mut, bleib damit nicht alleine. Erzähl das jemandem. Vielleicht bist du mit jemandem zusammen hierher gekommen. Dann erzählt es euch gegenseitig oder du der Person, die dich mitgebracht hat. Vielleicht bist du auch zufällig oder alleine hier. Ich bin noch hier den Abend. Lass uns das zusammen feiern, dass du heute diesen Schritt gewagt hast. Vielleicht denkst du auch, ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das beten will oder nicht. Ich muss nochmal drüber nachdenken. Das ist gut. Mach das. Wir haben das Gebet auch auslegen. Du kannst es als Zettel mitnehmen. Es liegt hier vorne als kleiner weißer Zettel auf dem Tisch. Oder auch hier in der Ecke, auf den Bänken liegt es aus. Nimm dir den Zettel einfach mit. Lies ihn nochmal durch. Denk in Ruhe drüber nach. Es ist kein Schritt, den du einfach so leichtfertig machen kannst. Und dann kommst du morgen wieder. Und betest es vielleicht morgen.